Ich glaube, es war der 27. März in einer Stadt, Nashville, Tennessee. Und es war eine christliche Schule und kam eine Frau, transgender Frau, in der Schule rein mit Waffen. Und es hat ein Amoklauf geschehen. An diesem Tag, so in der Früh, 9 Uhr morgens, sind 3 Kinder und 3 Erwachsene ums Leben gekommen. Eine davon war die Tochter eines Pastors, jemand, der einer von unseren Freunden, Missionarfreunde, auch persönlich gekannt hat in der Schule. Was für eine schlimme Tragödie. Einfach sinnlos, dass jemand die Leben von unschuldigen Kinder und Erwachsene nehmen würden. So eine Tragödie nimmt uns mit. Und heute wurden wir von einer anderen Tragödie mitgenommen und bewegt. Und dafür wollten wir dieses Mal nicht im Neuen Testament schauen, wo es gerade vorgelesen wurde von Jesus, sondern im Alten Testament. 700 Jahre vor dem Tod Jesu wollten wir diese Geschichte betrachten. Und zwar in das Buch Jesaja. Der Prophet Jesaja, das ist im Alten Testament, schwer zu übersehen. Es wird so ein Mini-Bibel genannt, weil es 66 Kapitel ist und quasi widerspiegelt das Neue, Alte und Neue Testament in einer kurzen Form. Und in Jesaja 53, eigentlich fangen wir in Kapitel 52 an, wollten wir diese Tragödie betrachten und dadurch nicht letztendlich bedrückt und deprimiert, sondern eigentlich wollten wir erst unsere Freude finden. Weil diese Tragödie wurde von Gott gegeben und wurde von Gott geplant für uns. Jesaja 52, Kapitel 52, ab Vers 13. Ich werde bis 53 bis Vers 11 oder 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben oder erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Ansehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und an wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihm nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen. Unser alle Schuld. Werden wir doch da erst aufhören. Heute wollten wir den Tod eines Mannes feiern. was makaber wäre normalerweise oder sogar böse. Aber es ist der Tod, der allein unsere Rettung schaffen konnte. Jemand, der für uns gestorben ist. Wenn der PowerPoint, kannst du Caleb den nächsten bringen? Ein zurück. Wir wollen heute betrachten, der Knecht Gottes, der litt an unserer Stelle. Der Knecht Gottes litt an deiner Stelle. Das ist sehr persönlich werden heute. Der Knecht Gottes, er spricht am Anfang, sieh, mein Knecht wird einsichtig handeln. Wir denken an einen Knecht, wenn du zu einem König oder einem Herzog kommst, dann siehst du den Knecht. Freust du dich auf den Knecht, ihn zu sehen, ihn zu begrüßen? Ein Knecht wird normalerweise übersehen. Und er spricht hier von Demütigung auf der einen Seite, Erniedrigung und auch von Gehorsam, weil Jesus Christus gehorsam war. Aber spricht auch von, überraschenderweise, Gott. Der Knecht spricht hier von Gott. Gott sagt, mein Knecht wird einsichtig handeln. Gott dem Vater sagt das. Und wer ist diesem Knecht? Es ist Jesus, den er meinte. Wir müssen im Zusammenhang betrachten, das ganze Buch Jesaja geht darum, Israel anzusprechen, weil sie so böse waren, weil sie von Gott weggegangen sind, weil sie Rebellen waren gegen Gott, weil sie schmutzige Kleidung anhatten. Und er sagte in Kapitel 2, Sünde und eure Missetaten sind rot wie Kamelsen, aber ich werde sie ganz weiß machen, so wie Schnee. Es gibt viel in Jesaja, spricht er viel von Gericht, weil Israel so böse waren und weg von Gott gegangen sind, weil sie nicht Gott gefolgt hatten und nicht Gott vertraut hatten. Sie haben ihre eigenen Dinge gemacht. Er sagt, ja, wir haben ja Yahweh, aber wir brauchen Hilfe. Wir müssen schon denken und unseren eigenen Weg finden und haben dann Ägypten zum Beispiel beantragt, ihnen zu helfen, statt an dem Herrn zu vertrauen. Und immer wieder haben sie nicht dem Herrn vertraut. Und Gott hat gesagt, es wird Gericht kommen. Es wird von den Babyloniern kommen und sie werden dann den Tempel rauben. Sie werden alles im Boden gleich machen. So eine Warnung, so eine dunkle, finstere Nachricht. Aber dann kommt Kapitel 22, wo er sagt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Jesus wird kommen. Wer ist dieser Knecht? Für die Israeliten, sie haben sicher verstehen können, hier ist der Messias, der kommen wird. Im Neuen Testament haben wir andere Stellen, die uns auch helfen zu verstehen. Caleb, es funktioniert nicht von vorne. Kannst du den nächsten, musst du dann das weitermachen, okay? Die erste ist, wer ist dieser Knecht? Wollen wir dann den nächsten den Vers betrachten, was in Philipper 2 zu finden ist. Christus Jesus, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Christus Jesus, er hatte nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Gott gleich zu werden, würdest du sagen, hey, ist mir in Ordnung, Gott gleich zu sein? Würdest du sagen, dass es in Ordnung ist? Gleiche Stelle wie Gott? Was meinst du, Karin? Ja, ist nicht gut, gell? Das darf man nicht. Es gab einen, der das versucht hat am Anfang. Wer war das? Im Himmel. Luzifer. Ich will Gott gleich werden. Das ist die größte Sünde vielleicht, könnte man sagen, Gott gleich werden zu wollen. Aber Jesus durfte genau wie Gott gleichgestellt werden, weil er Gott war. Der ewige Sohn, der ewige Gott. Und so können wir das Knecht erst schon identifizieren. Er ist Gott. Er ist der Schöpfer. An anderer Stelle, Johannes 1. Im Anfang war das Wort, das ist Jesus. Er war bei Gott, das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles durch dasselbe entstanden, ist die Idee hier. Alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Alles, was geschaffen wurde, hat Jesus geschaffen. Er ist der Schöpfer. Und in Kolosser 1 steht, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in dem Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es sei ein Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn, durch diesen Knecht und für ihn geschaffen und vor allem, alles besteht und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Er ist der Schöpfer, dieser Knecht. Und wie wir gerade gelesen haben, Philipper 2, er, diesem Schöpfer, ist Mensch geworden. Und hier ist die Frage, wie sieht Gott in menschlicher Form aus? Jeder soll gespannt sein, wenn der Schöpfer kommt, wie sieht er aus? Wie ist er? Und dieser Knecht wird hier beschrieben. Philip, I need you to come sit by your mama. Komm vorne. Jetzt. Sofort. Entschuldigung. Bin immer noch Vater. In der Predigt. Also, der Knecht Gottes wird beschrieben. Und zwar, schau in Kapitel 23 in Jesaja und Vers 2. Wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Könnt ihr vorstellen, wie das ausschaut? Ein kleiner Unkraut in einem dürren Landschaft. Ist das was Besonderes? Also wenn du vorbei so einen Spaziergang machst oder eine Wanderung machst und dann siehst du das, also, boah, schau, was hier ist, was Cooles, Wunderbares. Also, ist gar nichts für einen Wurzelspross aus dürrem Land. Wenn Gott Mensch geworden ist, er sah nicht besonders aus. Er war leicht übersehen. In Vers 2 sagt er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Keine Gestalt ist das gleiche Wort wie Josef, in 1. Mose beschrieben wird. Er hat eine schöne Gestalt. Okay? Er hat schöne Form, schönes Gesicht. Er war schon hübsch. Jesus war nicht hübsch. Er hat keine Pracht. Er sah nicht besonders aus. Er war keine von dem hübschen Jungs. Vielleicht Beispiel, wenn sie damals ein Klassenfoto gemacht hätten und du das angeschaut hättest, hättest du nur gesagt, etwas ist besonders mit ihm. Er sah ziemlich langweilig aus. Durchschnittlich. Nicht besonders. Ist das nicht überraschend? Ich habe ein ungutes Gefühl, das überhaupt zu sagen. Aber das steht so hier. So war derjenige, der dich geschaffen hat, als er einer von uns geworden ist. Und Vers 2 sagt, sie hatten keinen Gefallen an ihm. Er war sündlos, er war vollkommen, er war natürlich liebert all diese geistlichen Eigenschaften, aber von Menschen her, von Menschen Maßnahmen oder Messen, war das gar nichts Besonderes. Nun, es wird zukünftig anders sein. Kapitel 52, Vers 13, er wird eines Tages, also nach dieser Zeit, er wird erhoben und erhöht werden. Das ist zukünftig von, von dieser Zeit aus der Prophezeiung gegeben wird. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen. Das kommt nach seiner Kreuzigung und Auferstehung. Aber erst er gekommen ist, ist es nicht so. Das ist die erste Frage dann. Wer ist diesem Knecht? Zweitens, was ist dem Knecht geschehen? Das sehen wir hier an dieser Stelle. In Vers 3 sagt, er war ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wenn Gott kommt auf diese Erde, er kam und war so beschrieben, ein Mann der Schmerzen. Kennst du jemanden, der ständig Schmerzen hat? Er war ein Mann der Schmerzen. Diesem Schmerzen hat ihn beschrieben, wer er war. Okay? Ihr kennt Schmerzen. Im Vergleich kenne ich bis jetzt in meinem Leben wenig Schmerzen. Es gibt Menschen, die Krankheiten haben, wie unsere Schwester. Andere haben Leid. Es gibt auch andere Formen von Leid. Aber Jesus war so beschrieben, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Er hat es verstanden, was es bedeutet, zu leiden. Er war, Vers 3, von Menschen verachtet, von Menschen verlassen. Hast du dich mal verlassen gefühlt? Von einem guten Freund? Von einem Elternteil? Von einem Ehepartner. Jesus versteht das. Er wurde von Menschen verachtet. So schlimm, dass sie ihn gefoltert haben. Es spricht hier in Vers 5, doch er war durchbohrt. 700 Jahre vor Christus gekommen ist, wurde von Jesaja das prophezeit, dass er durchbohrt wurde. Und ich habe hier ein Bild, was vielleicht uns hilft, ein bisschen vorzustellen. Durchbohrt zu werden, da ist eine Hand. Und die Kreuzigung-Methode, was ungefähr in dieser Zeit bei Jesaja oder kurz danach erfunden wurde von den Assyrern und dann von den Persern betrieben und dann später von Alexander der Große hat das auch benutzt, eine Folterungsmethode, dass man nicht einfach hingerichtet wird, so erschossen oder so, dass es einfach schnell erledigt ist, sondern Folterung bis zum letzten Atemzug. Und die Römer haben das perfektioniert, dass es bis zum letzten Moment das Schmerzen zu spüren ist. Das ist etwas, das selbst in dem Dritten Reich verwendet wurde, im KZ-Zellen, wo Menschen von den Gittern so auch von Fußgelenk gehängt wurden, sind 30 Stunden, bis sie nicht mehr leben, verschieden sind. Also Folterung. Überleg mal, der Schöpfer des Universums wird gefoltert von Menschen. Zerschmettert. Das ist ein anderes Wort hier, das verwendet wird. Die haben Geißelung gemacht. Eine Geißelung, eine römische Geißelung war keine normale Auspeitschung. Römische Peitsche besteht aus kurzen Lederriemen, aber mit kleinen Bleikugeln und Teile von Schafeknochen richtig platziert. Das entkleidete Opfer wurde dann auf einer Säule befestigt und so auf dem Rücken und hinteren Teil geschlagen. Ich werde das nicht weiterlesen, ihr könnt euch vorstellen, wie das war. Manche sind allein von der Geißelung und das Ausbluten ums Leben gekommen, bevor der Kreuzigung überhaupt passiert ist. die Kreuzigung an sich. Jesus musste sein eigenes Kreuz tragen, eventuell nackt durch die Strafen. Die Querlatte, das Patibulum in Latein hieß es, wog bis zum 57 Kilo und wurde auf dem Nacken Jesu aufgelegt und dann normalerweise seine Hände drauf festgebunden unterwegs. Jesus war so abgeschwächt, dass ein anderer das Kreuz tragen musste. Und dann auf dem Kreuz genagelt, in dem Handgelenke, so dass es hier zwischen den Knochen und Fußgelenke. Und es hat normalerweise Tage gedauert, dass man an dem Kreuz hing, bis sie verschieden sind. Nägel 13 bis 18 Zentimeter lang. Er sagt hier, so entstellt war sein Ansehen. So entstellt war die, so schlimm war die Folterung, dass er nicht mehr wie ein Mensch ausgeschaut hat. Aber das bringt dann die Frage, warum? Warum überhaupt ein Mensch sowas erleben würde? Aber warum dein Schöpfer, der Knecht Gottes, ein Mann der Schmerzen sein musste? Und es gibt überraschende Antworten. Die erste finden wir in Vers 10. 53, Vers 10. Wo es sagt, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Es gefiel Gott. Stell dir vor, diese Menschen, die ums Leben gekommen sind bei dem Amoklauf, durch den Amokläufer in Nashville. Und jemand sagt, es gefällt mir, dass es geschehen ist. Das ist alles grausam. Darf man nicht sagen. Aber hier sagt die Bibel, scheut sich nicht weg davon, Gott gefiel ihm. Es gefiel Gott, Jesus zu zerschlagen. Ich dachte, Gott war Liebe. Liebte er nicht seinen Sohn? Der zweite Person der Gottheit? Gott wollte das. Und wir werden das erklären, warum, im Kurzen. Zweitens müssen wir verstehen, Jesus wollte das. Vers 4 sagt, jedoch unser Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Das heißt, er hat willentlich mitgemacht. Vers 7, er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scheren. Wenn du unrecht gehandelt wirst, was machst du? Gleich verteidigen. Nö, habe ich nicht falsch gemacht. Oder? Das ist unsere Zuneigung. Hat Jesus was Falsches gemacht in seinem Leben? 1. Petrus sagt, dass er keinen Trug in seinem Mund hatte. Vollkommen. Er hat nie ein Schimpfwort zu seiner Mutter gesagt. Er hat nie, war nie ungehorsam, hat nie eine Lüge erzählt, hat nie was geklaut oder gern gehabt, was ihm nicht gehört. Nie eine Frau so angeschaut mit Begierden in seinem Herzen. Hat nie überhaupt was Schlechtes gemacht. Aber wurde bestraft wie ein Verbrecher. Er beugte sich dazu. Er nimmt das an. Er tat seinen Mund nicht auf. Die Bibel sagt, dass falschen Zeugnissen gekommen sind, um gegen Jesus was zu sagen. Und sie haben nicht die Wahrheit gesagt. Aber er hat gar nichts gesagt. Was hast du für dich zu sagen? Er sagte nichts. Gott wollte das. Jesus wollte das. Und hier ist der Grund, warum die das wollte. Warum? Wegen meiner Sünden. Ich mache das sehr persönlich, wegen meiner Sünden, wegen deiner Sünden wurde er bestraft. Schau das mal an, wie oft das hier gesagt wird. Er sagte in Vers 4, jetzt wird es erklärt, warum diese Schmerzen. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft. Doch, Vers 5, er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und Ende Vers 7, der Herr ließ ihn treffen, unser alle Schuld. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal sagt er, unser, unser. Er wurde bestraft an unserer Stelle. Wegen deiner und meiner Sünde ist es geschehen. Die Betonung liegt auf uns, auf unsere Sünden. Das Neue Testament erklärt das auch so. 1. Petrus 2, Vers 22. Jesus, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden. Das hat Petrus gesagt. Er hat 3 Jahre mit ihm gelebt. Er hat ihn gesehen, die ganze Zeit. Okay? Wenn du 3 Jahre mit jemandem lebst, merkst du irgendwann, macht er Fehler. Okay? Ist er schlecht drauf? Ist, ja, grandig? Macht er was Falsches? Petrus konnte sagen, er hat nie was Falsches gemacht. Der geschmäht, nicht wieder schmähte. Leidend, nicht drohte. Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Unsere Sünden an seinem Leib. Es gab ein sehr bildhaftes, sehr buntes Beispiel, handgreifliches Beispiel im Alten Testament. Wir kennen alle das Wort Ziegenbock. Ne? Ja, okay, jemand was macht und einer der Schuld, wir geben ihm die Schuld dafür, ist den Ziegenbock. Ne? Das ist schon in der Sprache, glaube ich, ein bekannten Spruchwort, oder? Sprichwort. Sündenbock, danke, okay, Sündenbock. Okay. Im Alten Testament kommt das Wort kommt aus dem Alten Testament, und zwar von den Ziegen. Es gab 2 Ziegen, es gab verschiedene Zeremonien. Eine davon gab es 2 Ziegen. Ein von den Ziegenböcke wird genommen und er wird geschlachtet. Und ein Ziegenbock wird genommen, Sündenbock, sie wird ihn nehmen, und der Hohenpriester hat seine Hände auf dem Hörnern fest aufgegriffen. Festgehalten. Bildhaft dafür. Als Mittler für das Volk. Die Sünden des ganzen Volks Israel. War das einige Sünden? Immer wieder. Murren, Unglauben, Rebellion, hartnäckig, Götzendiener. Und die Sünden der ganze Volk auf den Ziegenbock, auf den Sündenbock gebracht, und die Sünden alle da. Und dann wurden diesem Sündenbock getrieben. Und zwar aus dem Lager. Nie wieder gesehen zu werden. Die Sünden auf diesem Bock. Das ist dein Herr. Auf seinem Leib, auf seinem entblößten Leib am Kreuz, war alle deine Sünden gebracht. Alle Sünden, groß und klein. Überleg mal kurz, jeder für sich, denk nicht an deinen Nächsten, sondern für dich, was für Sünden du getan hast. Okay, wenn du da schwer findest, musst du nur die 10 Gebote durchgehen. Und merkst du schnell, wie kurz du gekommen bist, okay? Wenn man sagt, ja, ich bin nicht so ein schlimmer Sünder, okay? Erste Gebot, ich habe keinen anderen Götter außer mir. Liebst du Gott mit deinem ganzen Herzen? Zweiten Gebot, dass wir nicht was falsche Methode haben, wie wir Gott anbeten. Dritten Gebot, dass wir ein Schimpfwort in den Mund nehmen, Gottes Name nehmen, ohne ihm Respekt zu zeigen. Denke an das fünfte Gebot, ehre deinem Eltern. Hast du deine Eltern geehrt? Ehrst du die? Hast du die ständig wirklich geehrt und Respekt gezeigt, wie Gott gesagt hat? Sollst nicht Ehe brechen. Ja, okay, ich habe das nie gemacht. Okay, hast du eine Frau angeschaut mit Begierden in deinem Herzen? Oder Frauen, hast du einen Mann angeschaut und gedacht, naja, das wäre schon nicht schlecht, ihn zu haben statt meinem. Okay. Dumm zu sagen, aber haben wir solche Gedanken gehabt? Hast du mal eine Lüge erzählt? Notlüge? Halbwahrheit? Merkt ihr, wie schnell, wenn wir Gottes Gebote anschauen, eigentlich der Haufen von Sünde wird größer. Okay. Selbst Jesus sagte, die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen, aber wenn du in dem Gedanken, in deinem Herzen Begierden für eine Frau bzw. Frau für einen Mann hättest, hast du schon Ehebruch in deinem Herzen begangen. Die große Sünde, alle diese Sünde, nicht nur, also es ist unglaublich, wenn ich denke, meine Sünde allein wäre genug. Aber nicht nur meine, sondern deine und alle unsere Sünde hier in diesem Raum. Und die Nachbarn hier gegenüber, die im Brand leben, was für Sünde sie begangen hatten. Und die anderen in Eschenau und dann, ja, dein Neuenhof dazu, in Neunkirchen und Tennenlohe und Nürnberg und Erlangen. Deutschland, Europa, Afrika dazu, Russland, Asien, Weitasien, Australien, Nordamerika, da ist viele Sünde dort, okay? Also die ganze Welt und nicht nur die Menschen, die jetzt leben, sondern die Menschen, die vor 100 Jahren gelebt hatten. Was für Sünde in dem 100-jährigen Krieg und dem 30-jährigen Krieg und fang an, die Sünde der Welt zu zählen. Und die Sünde der ganzen Welt war an ihm. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sie geladen. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, das Schlagen um unsere Willen. Die Strafe lag auf ihn. Zu unserem Frieden. Er hat das getragen. Er wurde bestraft, weil sonst musst du für deine Sünden bestraft werden. Und musst du die Hölle erleben, was du verdient hast, was ich verdient habe. Und Jesus sagt, ich trage das für sie. Ich mache das gerne, um sie zu retten. Wie soll ich auf diese Wahrheit antworten, reagieren? Was für eine Güte, was für eine Liebe und Gnade, die er uns gezeigt hat. Die Bibel sagt in Vers 4, wie wir Menschen. Vers 4. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Die Bibel sagt im Evangelium, als Jesus am Kreuz hing, sind die Leute vorbeigegangen und sie haben angefangen zu sagen, ja, das ist ein Verbrecher. Was für ein böser Mensch. Pass auf, Kind, das ist, was dir passiert, wenn du so schlimm bist. So haben wir auf Jesus reagiert. Wir irrten umher wie Schafe. Aber was ist die richtige Antwort? ganz einfach. Wir sollen wie dieser Hauptmann, was der das gemacht hat, der Jesus gekreuzigt hat, sagen, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Wir müssen glauben. Diesem Hauptmann hat an Jesus geglaubt. Apostelgeschichte 16, Vers 31, kam ein Kerkermeister, ein Gefängniswächter. Und er wollte sein Leben nehmen. Und er sagt, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Glaube. Merke wohl erstmal, dass du Sünder bist, dass du das ewige Verdammnis verdient hast. Musst du schon wahrnehmen. Wenn du sagst, naja, ich will Jesus haben, wird schön. Ich schließe mich an. Nein, nein. Wir müssen merken, dass wir Sünder sind. Dass wir das verdient haben. Und dass Jesus Christus an unserer Stelle das gemacht hat. Und die einzige richtige Antwort auf diesem, was er getan hat, ist es anzunehmen. Nimm das an. Nimm dieses Beispiel von dem Amokläufer in Nashville, Tennessee. Es gab Polizeibeamte, die wirklich mutig waren und die gleich reingegangen sind, um das die Kinder, die Unschuldigen zu verteidigen. Sie werden groß gelobt, weil sie so ihr Leben selbst auf das Spiel gesetzt haben für die anderen. Stell dir vor, der Vater dieser Tochter geht rein und statt die Kinder zu retten, er wirft sich vor diese Person, der Amoklauf alles gemacht hat, und sagt, bitte ihr Leben nicht nehmen und dass er stattdessen getötet wird. Könntest du dir vorstellen? Eines schön, dass ein Polizeibeamter die Kinder und Unschuldigen retten würde. Aber wenn einer, der so dagegen gesündigt wird, geht und sagt, nein, bloß nicht dieser Mörder. Nimm mein Leben an ihre Stelle. Du und ich, wir sind diese Sünderin. Und alles, was du machen musst, du kannst es nicht verdienen. Du kannst nicht beweisen, dass du gut bist. Du musst nur dieses Angebot annehmen. Du musst daran glauben, dass er für dich an deiner Stelle gestorben ist. Und lass ihm dich von deinen Sünden retten. Und ich möchte, wenn du Jesus kennst, das Evangelium ist genauso wichtig für uns zu hören, weil das soll uns in unserem Herzen brennen, dass wir diese Botschaft weitergeben. Was für eine Tragödie, dass meine, dass deine Nachbarn, dass unsere Nachbarn hier das nicht wissen, dass das für sie geschehen ist. Ja, klar, wir können keine zwingen, das sollen wir nicht, dass keine kann gezwungen werden, aber dass sie wissen davon und dass Jesus in ihrem Herzen wirkt und dass sie sich bekehren und dass sie an Jesus glauben. Lass es in uns brennen, dass Jesus groß wird in uns. Heute feiern wir den Tod von Jesus Christus an unserer Stelle. Lass uns Freude haben, dass er das gemacht hat. Lass uns Danke sagen. Lass uns in diesem dankbaren Haltung leben. Wir beten, Jesus Christus, danke. Wir beten dich an und danke dir, dass du an unserer Stelle gestorben bist. Herr, wir können das nicht verdienen. Du hast es alles gemacht. Es ist vollbracht am Kreuz. Und jeder, der an dich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Lass uns das glauben und danach leben. Amen.